Der Zapfhahn macht gluckernde Geräusche, als würde er Benzin aus dem Tank saugen, statt Neues hineinzufüllen. Während die Zahlen einander über die Preisanzeige jagen, kratzt Sebastian mit einem Schwamm gelbe und violette Fliegenleichen von der Windschutzscheibe und muss an manchen Stellen den Daumennagel zur Hilfe nehmen. An der Kasse kauft er einen Schokoriegel und versenkt ihn beim Einsteigen im Seitenfach der Tür, weil Liam immer noch schläft. Seine rechte Schulter ist unter den Gurt gerutscht, sodass der Kopf jetzt an der Scheibe lehnt. Vorsichtig dreht Sebastian den Schlüssel in der Zündung, als könnte er auf diese Weise das Brummen des anspringenden Motors dämpfen. Langsam rollt der Wagen um die Tankstelle herum. Der Parkplatz ist schlecht besucht. Neben einem Wohnwagen verzehrt ein Ehepaar auf Campingstühlen ein Abendessen aus flachen Plastikdosen. Eine junge Frau führt ihren Hund auf dem Grasstreifen spazieren, der leichte Wind bläst ihr das Haar ins Gesicht. Die Sonne scheint schräg durch die Baumkronen, ihr Licht bricht sich in den Zweigen zu kitschigen Sternen. Neben schmutzigen Lastwagen bringt Sebastian den Volvo erneut zum Stehen. Auf den letzten Kilometern ist er mehrmals aus einer dunklen Leere aufgeschreckt. Sekundenschlaf. Er braucht eine Pause. Die Luft riecht nach Schmieröl und erkaltenden Maschinenteilen. Mit den Armen schlenkernd und von einem Bein aufs andere hüpfend, erreicht Sebastian den Rand des Parkplatzes. Auf den Rohren des Geländers singt mehrstimmig der Wind. Im Tal liegt ein belangloses süddeutsches Städtchen, dessen Straßen wie Flüsse spiegeln. Noch lässt sich die Landschaft den Bodensee nicht anmerken. In höchstens einer halben Stunde aber wird das schweigende Wasserwesen zwischen den Bäumen auftauchen. Sie werden es der Länge nach abfahren und an seinem östlichen Ende die unsichtbare österreichische Grenze überqueren, bevor sie in der Nähe von Bregenz ihr Ziel erreichen. 7,47 Grad östlicher Länge, 47,57 Grad nördlicher Breite. Die genauen Koordinaten hat er mit Liam im Atlas nachgeschlagen. Ständig hält die Welt eine Unmenge von Informationen bereit, nur nicht jene, die man bräuchte, um zu wissen, was im nächsten Augenblick geschieht. Sebastian war auf dem Klo und wäscht sich die Hände, als das Telefon klingelt. Eilig reibt er die Finger an der Hose trocken, klemmt das Handy zwischen Schulter und Ohr und stemmt sich gegen die Schwingtür. Eine dicke Frau im chirurgengrünen Kittel deutet auf einen Unterteller, in dessen Mitte ein einzelnes Eurostück liegt. Maike? Sebastian ignoriert die Toilettenfrau und geht mit schiefgelegtem Kopf den Gang hinunter. Bist du gut angekommen? Wie ist das Hotel? Entschuldigen Sie die Störung. Ich möchte Sie bitten, kurz stehen zu bleiben und mir zuzuhören. Entfernt kommt Sebastian die Stimme bekannt vor. Sie ist jung genug, um einem seiner wenigen weiblichen Studenten zu gehören. Er nimmt das Telefon vom Ohr, um auf das Display zu blicken. Anruf von unbekannt. Wer ist da? Vera Wagenfort. Im Geist geht Sebastian die Frauen am Physikalischen Institut durch. Eine Vera ist nicht dabei. Hören Sie, der Moment ist ungünstig. Ich verlasse gerade eine öffentliche Toilette, wenn Sie es genau wissen wollen. Ich sage es zum letzten Mal. Bleiben Sie stehen, in Ihrem eigenen Interesse. Diese Frau will nichts verkaufen und sie hat sich auch nicht verwählt. Ein kalter Schreck zementiert Sebastians Beine auf den Kachelboden. Direkt vor ihm steht ein Glaskasten, der mit bunten Stofftieren, Uhren und Spielzeugautos gefüllt ist. Liam liebt diese Maschinen. Für 1 Euro setzen sie eine Greifklaue in Bewegung, die sich mit 2 Knöpfen steuern und absenken lässt. Meistens gelingt es, die Beute zu greifen. Aber wenn der Arm zurückfährt, stößt er mit einem Ruck an den Rand der Rutsche, über die der Gegenstand ins Freie gelangen soll, und fast immer fällt der Gewinn in den Kasten zurück. Von wortreichen Ausführungen zum Thema Erfolgschancen lässt sich Liam seine Begeisterung nicht ausreden. Wäre er jetzt hier, würde er Sebastian mit Sicherheit eine passende Münze aus dem Kreuz leiern. Zunächst soll ich Ihnen sagen, dass Sie unter allen Umständen Ruhe bewahren sollen. Mein Auftraggeber meint, dass Sie das können. Die Stimme klingt, als läse sie ihren Text von einem Zettel ab. Das Wichtigste ist, sprechen Sie mit niemandem. Haben Sie das verstanden? Mit niemandem. Verlassen Sie jetzt das Gebäude. Ich bin sofort wieder bei Ihnen. Die Verbindung ist unterbrochen. Sebastian schüttelt das Telefon, als könnte eine Erklärung herausfallen. Er kann die Augen nicht von einem rosafarbenen Stoffhündchen abwenden, das seinen Blick bittend zu erwidern scheint. Endlich reißt er sich los, überwindet die letzten gefliesten Meter und öffnet die Tür ins Freie. In den klimatisierten Räumen des Rasthofs hat er vergessen, wie warm der Abend ist. Noch immer hat er die Bilder der Autofahrt im Kopf. Wenn er die Augen schließt, fliegen die Stücke des Mittelstreifens auf ihn zu. Ein Raubvogel starrt, ein toter Fuchs liegt am Straßenrand. Er umrundet das Gebäude und bleibt stehen, als er den Parkplatz überblickt. Da sind die Lastwagen. Sebastian liest die Aufschrift auf einer Plane. Wir können alles außer Hochdeutsch. Der Wohnwagen ist weg. Auch die Lücke, in der der Volvo gestanden hat, ist unbesetzt. Sebastian fragt sich nicht einmal, ob er woanders geparkt haben könnte. Er weiß genau, wo sein Auto stand. Der Platz ist unerträglich leer. Leerer als jeder andere Ort auf dem Planeten. Es dauert mehrere Sekunden, bis er diesen Anblick verstanden hat. In weitem Bogen läuft er über die von weißen und gelben Linien zerteilte Asphaltfläche, und obwohl seine Beine mit jedem Schritt länger werden, glaubt er, wie in einem Albtraum, nicht vom Fleck zu kommen. Erst als er auf dem Beschleunigungsstreifen steht und dem geschwungenen Band der Autobahn nachschaut, wie es mitsamt der glänzenden Wagendächer in rasendem Tempo über den Hügel verschwindet, bringt ihn das an- und abschwellende Hupen zur Besinnung. Die Tonhöhe des Schalls, pflegt Sebastian seinen Studenten zu erklären, ist relativ zum Standort des Betrachters. Der Doppler-Effekt. Mit dem Licht ist es dasselbe. Wenn Sebastians Sinne ein wenig schärfer wären, würde er die sich entfernenden Fahrzeuge als rot wahrnehmen, die auf ihn zukommenden hingegen als blau. Blau wie der Volvo, den er vermisst. Einen Wimpernschlag später rennt er wieder, über eine Wiese. Umgestoßene Papierkörbe, Müll im Gras, eine aus groben Holzklötzen gezimmerte Sitzgruppe. In einiger Entfernung stehen zwei Lastwagenfahrer neben dem abgeklappten Kopf einer Zugmaschine, halten Kaffeebecher vor den Gesichtern und sehen zu ihm hinüber. Aus irgendeinem Grund hat Sebastian die Hände in den Hosentaschen, was ihn beim Laufen behindert. Sein Mund steht schon offen und will etwas rufen, als ein Schalter im Kopf in die richtige Einstellung springt. Mit niemandem sprechen. Ist dir Ebbes fortkumme? Die Stimme des Dicken ist zu hoch für seine Leibesfülle. Sebastian winkt ab und schlendert harmlos weiter, bis ihn das Hinterteil des Sattelschleppers den fremden Blicken entzieht. Jede Bewegung muss er seinen Gliedern einzeln diktieren, fast wäre er gestolpert. Das muss der Gang eines Verrückten sein. Mitten in der grässlichen Lücke bleibt er erneut stehen. Seinem Herzen ist es im Körper zu eng geworden, es sucht einen Weg durch den linken Lungenflügel hinauf. In den Löchern eines Kanaldeckels wächst eine fleischige Pflanze, die Sebastian aus japanischen Steingärten kennt. In zähen Schlieren windet sich der Parkplatz um ihn herum. So sieht die Welt aus, wenn man sie von einer der Drehscheiben betrachtet, die Liam auf Spielplätzen am meisten gemocht hat, bevor er zu alt dafür wurde. Sebastians Schläfen sind eiskalt. Die Zeit ist eine Kartei mit unendlich vielen Karten. Er fängt an zu blättern, sucht das Paralleluniversum, in dem er Liam nicht schlafend im Wagen zurückgelassen hat. Oder eins, in dem Maike nicht auf die Idee mit dem Pfadfinderlager gekommen ist. Oder gleich eins, in dem er Maschinenbau studiert hat und in den Vereinigten Staaten lebt. Er tritt einen Schritt zur Seite, um dem Auto Platz zu machen, das gleich aus dem Nichts auftauchen und wieder an seiner angestammten Stelle stehen wird. Nichts. Er fasst sich an die Stirn. Der Lastwagen hinter ihm rüttelt und zittert wie ein Käfer vor dem Abheben, knickt die Schnauze zur Seite und rollt auf die Ausfahrt zu. Wir können alles außer Hochdeutsch. Vera Wagenfort. Witzbolde. Überall Witzbolde. Das wird sich aufklären lassen. Eine Familie kehrt zu ihrem gelben Toyota zurück. Zwei Kinder klettern auf die Rückbank. Eins ist in Liams Alter. Das Telefon klingelt.